Heidelberger Systemische Interviews, ein gemeinsamer Podcast des Karlauer Verlages mit dem Helm-Stierlin-Institut. Thema heute: Engagement und Verantwortung in hypnosystemischer Therapie und Beratung. Rüdiger Retzlaff im Juni 2022 im Gespräch mit Gunter Schmidt.
In der Begegnung mit Leuten, ob ich ärgerlich werde, ob ich traurig, ob ich müde werde, gelangweilt oder sowas, das sind alles wertvolle Prozesse, die aber keine Aussage über den Klienten darstellen. Da hört man so oft die Subvention, der Klient nervt mich oder der macht das und das. Wir nehmen sie so wahr und damit ist das aber achtenswerte Information über unsere Bedürfnisse in der Begegnung und sich damit mehr einzubringen und dann aus dieser reinen Metaebene, die man ruhig beibehalten kann, mit in eine zweite Ebene zu gehen, sowohl als auch in die direkte Begegnungsebene. Das auszubauen, das wäre toll.
Ja, herzlich willkommen zu den Heidelberger Systemischen Interviews. Es ist mir eine besondere Freude, dich, Gunter Schmidt, heute in dieser Reihe begrüßen zu können. Noch dazu hier im Weiher 12, also für Systemiker eine sehr bekannte Adresse auch. Du bist ja in Deutschland mit derjenigen, der am längsten eigentlich dabei bist. Du hast in Abteilung von Helm-Stierlin erst als Student gewirkt. Danach hast du dort mitgearbeitet, die IST gegründet, das Erikson-Institut gegründet und du warst intensiv auch bei der Gründung des Helm-Stierlin-Instituts dabei. Und wir kennen uns, glaube ich, noch aus der Zeit, als du mal in der Psychologischen Institut in Tübingen einen Vortrag gemacht hast. Und da habe ich dich angesprochen. Und danach habe ich anhand von Interviews von dir über zirkuläre Fragen gearbeitet.
Und
das ist schon sehr lange her.
Ja.
Und das war ja eine Zeit, auf die ich gerne mal zu sprechen kommen wollte, in der es eine große Faszination an Sprache gab. Und die Idee, so Information, das verändert etwas und das bewirkt ganz viel in den Familien. Und jetzt gibt es ja aber auch die Idee, Reden allein reicht nicht. Oder von Watzlawick kommt der schöne Satz, dass Sprache gar nicht das wichtigste Medium für Veränderung ist. Es gibt ja auch viele andere. Und ich erlebe dich als jemanden, der auch sehr aktiv ist in Bereichen jenseits, also Therapie jenseits von Sprache auch. Wie stehst du heute zu dieser Idee von Anstöße geben und kognitive Veränderungen bewirken und auf der Idee, auf der Ebene der Episteme arbeiten und dergleichen mehr? Was ist da deine Weiterentwicklung?
Ja, naja, also als wir begonnen haben mit der systemischen Arbeit, das war damals für uns alle, glaube ich, unglaublich befreiend und faszinierend. Und da war auch immer der, ich nenne es mal lieber, der Glaube dabei. Naja, wir müssen auch noch nicht einmal das Individuum mehr in seiner internalen Dynamik betrachten, weil ändern wir die Interaktionen, ändert sich das Individuum mit. Ne, so auch bei Savini, also in der Paradoxon und Gegenparadoxon, so schöne Sprüche dann so, es gibt keine einseitige Macht in Beziehungen oder Kontrolle. Wenn es Macht im System gibt, dann liegt die in den Spielregeln des Systems. Ändert die Spielregeln, ändern sich die Individuen mit. Dann haben wir aber halt die Autopoiese-Konzepte, Maturana, Varela und so weiter kennengelernt. Und da wurde mir dann schlagartig deutlich, das ist ein Missverständnis. Weil wir können natürlich interaktionelle Wechselwirkungen sehr stark eventuell beeinflussen. Das bedeutet noch lange nicht, dass ein Individuum autonom deswegen gezwungen wird, es zu ändern. Das kann immer noch so bleiben. Also war es wieder wichtig für mich, auch die internalen Prozesse anzuschauen. Deswegen habe ich dann auch halt mich noch entschlossen, zu Milton Erickson selber zu gehen und dessen Konzepte, die ohnehin sozusagen die Mutter der systemischen Konzepte auf eine Art sind, was zwar manche Leute nicht mehr wissen, aber es gibt eine klare Linie über Bateson, Haley und so weiter in der Form. Und da habe ich ganz klar kapiert, wir müssen auch diese unwillkürlichen Prozesse, weil aus denen entstehen eigentlich die Symptome und so weiter, am meisten beeinflussen. Die sind aber erstmal schneller und stärker und nicht unbedingt verbal. Und da wurde dann deutlich, zum Beispiel 92 Jahre besonders beliebt, oder auch im 2000er, Wittgenstein-Zitat, das Ende meiner Sprache ist das Ende meiner Welt. Wenn man jetzt aber diese Konzepte nimmt und auch die in der Zwischenzeit weitergegangenen Forschungen zur Polyvagaltheorie und so weiter, dann zeigt sich, na, das Ende meiner Sprache ist noch lange nicht das Ende meiner Welt, da fängt es erst richtig an. Wenn wir unwillkürliche Prozesse erreichen wollen, dann müssen wir arbeiten mit allen Sinneskanälen. Sehen, hören, schmecken, riechen, empfinden, mit dem ganzen Körper. Das ist aber kein Gegensatz zur Kognition. Es muss nur ergänzt werden. Also kognitive Prozesse sind unheimlich wichtig und hilfreich, Aber sie reichen nicht aus, unwillkürliche auch nicht. Also müssen wir die Kooperation zwischen bewusst Willentlichem und Unwillkürlichem stärken. Und alles, was in meinen hypnosystemischen Konzepten läuft, zielt genau darauf ab.
Ich weiß nicht, ob du dieses Buch über Spielräume noch im Sinn hast, das ich mal geschrieben habe. Da geht es ja auch sehr stark um eigentlich Erfahrungsräume schaffen. Mhm. Nicht? Also dass Menschen eigentlich vielleicht auch ein bisschen im Sinne der alten humanistischen Verfahren so, ich will gar nicht sagen, selbstaktualisiert im Hier und Jetzt, aber eigentlich auch spielerisch rangehen und bestimmte Muster verlassen auch und dadurch eigentlich in einer anderen Weise sich miteinander organisieren, aber natürlich auch nach innen organisieren dann auch. Ne?
Genau. Ja. Und dazu gehört aber halt auch eine bestimmte Art von Kontext erleben. Ne? Ja. Das ist so irgendwie, Spielräume ist ein sehr schönes Wort, weil es den Raumbegriff, der ist aber nicht nur rein physikalisch zu sehen, der Erlebnisraum betrifft, der fängt aber schon mit sich selber an. Ne? Wenn ich zum Beispiel ein Symptom erlebe bei mir oder was Unerwünschtes und ich gehe dann abwertend dagegen vor, dann wird der Spielraum schon wieder enger. Ich muss also auch schon lernen können oder eine Haltung entwickeln können, wie ich neugierig, wertschätzend mit meinen eigenen unerwünschten Prozessen umgehen kann, wie ich die verstehen, nutzbar machen kann und auch wie ich zu Kontexten beitragen kann. Aber da brauchen wir auch die Regelungen in den Organisationen zum Beispiel so, die Sicherheit, die Wertschätzung, Verbundenheit und Fairness ermöglichen. Und dann kommt der Spielraum zustande.
Ich meine, da gibt es ja fast ein Dogma in der systemischen Therapie, dass man eigentlich keinen Einfluss nimmt. Ich glaube, dass das gar nicht geht. Also ich glaube, ich bin ja immer ein Gestalter von Kontexten. Und wenn du sagst, dass wir Einfluss nehmen, dass Leute sich selbst organisieren können, dann geht es ja auch ein Stück um eine affektive Rahmung. Also dass wir Bedingungen schaffen, zum Beispiel für Selbstexploration oder für Kreativität, wenn Leute angespannt sind oder gestresst sind oder depressiv sind, sind sie nicht unbedingt in dem Zustand, der optimal ist für das Generieren von Lösungen dann auch.
Ne? Also das ist ein schöner, vielen Dank dafür, weil das ist ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht auch. Ne? Von der hypnosystemischen Sicht würde ich das so beschreiben, wir haben nicht ein Ich, sondern viele Ichs. Und wenn jetzt jemand kommt und es geht ihm richtig schlecht und so weiter, dann kann man eigentlich aus den ganzen Forschungen zum autobiografischen Gedächtnissystem auch klar zeigen, dann sind trotzdem die Potenziale, die Kompetenzen für hilfreiche Entwicklung schon in ihm. Das nützt dem aber gar nichts in dem Moment, weil er keinen Zugang dazu kriegt und meistens auch nicht weiß, wie das geht, dass man Zugang kriegt. Deswegen halte ich diese Konzeption in der systemischen Arbeit für fatal, richtig für fatal. Sie ist nicht hilfreich. Da wird auch was verwechselt. Da wird der Inhalt eines Angebots verwechselt mit der Beziehungsgestaltung dabei. Und auf der inhaltlichen Ebene kann ich alles Mögliche anbieten, das ist nie ein Problem. Wenn es nicht von oben herab sozusagen, ich bin der Wissende und glaub mir, du hast noch nicht kapiert. Ich gehe davon aus, eine gute Psychotherapie ist für mich erst eine gute Psychotherapie, wenn sie auch eine gute Weiterbildung für die Leute enthält. Nicht Psychoedukation, weil das Wort Psychoedukation heißt für mich schon wieder ein oben und unten.
Ja, unbedingt, ja.
Aber ein Angebot von Weiterbildung, indem man die Leute informiert, also wenn Sie das so machen könnten oder so, könnte es sein, dass bei Ihnen das so und so eher hilfreicher wirkt. Probieren Sie es doch mal aus. Dass die Leute nicht, also ich nenne mich deswegen schon lang im Spaß nicht mehr Therapeut, sondern Realitätenkellner, indem ich Multiple-Choice-Menüs anbiete, aber immer der Frage, wenn Sie es so machen würden, wenn Sie sich so sehen würden, so bewerten würden, so mit sich umgehen, wenn Sie so kommunizieren würden, so, wie würde es sich auswirken, bezogen auf Ihr angestrebtes Erleben, hilfreich oder nicht? Das innere Wissen ist bei den Leuten da. Aber die Idee, wie Sie die Unterschiedsbildung machen können, Veränderungen entstehen durch Unterschiedsbildung, die ist oft nicht vorhanden. Da finde ich, haben wir eine ethische Bringschuld.
Ja, ich finde es auch immer seltsam, wenn Leute in einer Beratungsstelle arbeiten, als Berater bezahlt werden und Leute kommen und Ratschläge wollen und die nicht bekommen.
Also ich rede auf eben auch von Wissen. Ist missachtend.
Ja, ja, ich glaube, das ist auch eine Form Wissen im humanistischen Aufklärungsideal, stellt man der Wissen zur Verfügung.
Ja, klar.
Stülpt es nicht rüber, sondern du kannst so und das ist ein Weg und das ist ein Weg und das ist wahrscheinlich ein Abweg oder sowas
auch. Im Gegenteil, ich glaube sogar, wenn man das auf so eine Art macht, indem man das anbietet, immer transparent mit Produktinformationen, nenne ich das, also erläuternd, dann erhöht man sogar die Würdigungsmöglichkeit für die Leute und ihre Wahlmöglichkeit. Das ist ja sowieso Kübern, Edik, Heinz und Försch. Ja. Der Handel steht so, dass du mehr Wahlmöglichkeiten hast. Mhm. Das wird durch solche Angebote verstärkt. Mhm. Und damit kommt eine achtungsvolle Kooperation von kompetenten Kooperationspartnern zustande.
Ich habe bei Jeff Zeig, der ja auch hier mal dir mal zu Gast war, und wir waren ja zusammen essen und alles, schon eine ganze Weile her, habe ich was Schönes gefunden. Und der hat eben gesagt, dass Therapeuten eine evokative Sprache benutzen.
Genau.
Also so Erlebnisräume eigentlich eröffnen. Und dass man eigentlich Erfahrungsräume anbietet, die ein anderes Erleben ermöglichen. Das finde ich so eine sehr schöne Formulierung auch. Und ist man schon auch aktiv dabei.
Natürlich, unbedingt. Aber immer so, dass es nur, es ist eigentlich, ich versuche das auch in meinen Weiterbildungen immer zu betonen, alles, was die Therapeuten oder Berater anbieten, kann für die einzigartigen Menschen, mit denen wir arbeiten, niemals ein Wissen sein. Mhm. Immer eine Hypothese. Mhm. Aber die kann ich doch anbieten und dann aber fragen. Mhm. Und die oberste Autorität, die auswählt oder ablehnt, ist eben dann der Klient, der Empfänger der Botschaft. Der bestimmt ja ohnehin die Bedeutung. Mhm. Wissen wir doch aus der Autopoiese. Ich gehe davon aus, nicht mehr, dass ich eine Intervention mache. Mhm. Ich will eine machen. Mhm. Aber ob es eine wird, bestimmt nicht ich, sondern der Empfänger der Botschaft. Und da kann ich ja gleich fragen. Und dann evozieren heißt ja eigentlich aufrufen. Mhm. Es ist also schon da, es wird wieder wachgerufen.
Ich muss gerade schmunzeln, weil es gibt eine, ja, es gibt eine Diskussion über die systemische Therapie im Kassenverfahren, aber das hat auch bestimmte Vorteile. Da heißt es nämlich ganz klar in den Regeln, der Chef der Therapie, der Behandlung ist der Patient, ist Subjekt, der ist Auftraggeber und ich diene dem und mache dem Vorschläge.
Genau.
Und wenn dem das nicht passt, der wird nicht behandelt, sondern wir handeln zusammen. Oder ich rege Handeln an, das finde ich nämlich
und das ist eine Dienstleistung.
Sehr aufgeklärt.
Ja. Ja, und für eine Dienstleistung wird man bezahlt, aber dann natürlich im Sinne des Auftraggebers.
Mhm. Ja, das bedeutet aber auch, wenn man solche Räume gestaltet oder auch bestimmte Angebote macht, man bringt sich ja schon auch als Person ein. Ich habe dich eigentlich immer als einen sehr engagierten Menschen erlebt auch. Und von Dirk Revensdorf kommt in diesem einen Artikel über das Kuckucksei der pharmakologischen Forschung, kam so ein schöner Satz vor, den ich mir gemerkt habe, Klienten wollen keinen als Therapeuten, als Gegenüber keine blasse Nummer. Ja, jemand, der sagt, na ja, ob du dich änderst oder nicht, das bleibt dir überlassen. Also so das Larifari und das heißt, das Engagement von uns, glaube ich, ist auch Teil von diesen Erfahrungsräumen. Also diese Inspiration,
ganz
das geht auch. Oder so das Wecken von Hoffnung zum Beispiel, ist was ganz anderes als, oh, ich weiß dann auch nicht, ob es hilft oder so.
Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender. Unsere Arbeit ist eine Beziehungsarbeit und nicht nur eine reine Technik. Eine Technik ohne diese Beziehungskomponente und die setzt voraus, dass der andere erleben kann, hey, ich bin wichtig für den, ich bin... Ja. Ich bin bedeutsam und so, der ist engagiert für mich und so weiter. Und dem ist es nicht gleichgültig, was mit mir ist. Das heißt zum Beispiel, das ist eine riesige, das ist überhaupt die tragende Basis dessen, was nachher dann kommt. Weiß man doch aus der ganzen Evaluationsforschung. Ja. Die Technik ist schon wichtig, aber zweitrangig auf eine Art sogar. Die Beziehungsgestaltung ist erstrangig. Ja. Und wie soll ich sagen? So in dieser Form, gerade wenn es zum Beispiel geht auch um Traumatherapie, da habe ich das schon öfter wieder gehört von Leuten, deswegen finde ich so systemische Konzepte der Neutralität, die fanden wir alle klasse, da haben sie immer propagiert. Ich benutze schon lange nicht mehr den Begriff der Neutralität, weil ich die Erlebnis in vielen Supervisionen den Eindruck habe, dass Neutralität von manchen systemisch arbeitenden Kolleginnen und Kollegen so verstanden werde, ich bin Neutrum. Ich beziehe auch keine klare Stellungnahme, dann bist du aber nicht in Beziehung. Mhm. Martin Buber hat schon gesagt, dass ich entsteht in der Begegnung mit dem Du. Aber da brauchst du ein Du, was dich wertschätzt, was dich wichtig nimmt. Und dann habe ich schon von Leuten gehört, gerade im Traumabereich, naja, die Leute haben sich schon sehr bemüht, aber eigentlich waren sie irgendwie nicht so richtig spürbar. Und daraus habe ich geschlossen, naja, die schützen sich vor mir. Ich bin halt doch eine größere Belastung, dass niemand mich aushält. Mhm. Also ist klar, hey, ich halte dich aus und ich bin dabei. Ich unterstütze dich, klar, du bist autonom, aber ich bin, deswegen rede ich lieber wieder von Allparteilichkeit.
Ja, ich finde, das ist ein sehr viel, für mich ein warmherzigerer Begriff.
Ja.
Und man kann sich dann auch erlauben, mal zu validieren und sagen, das ist wirklich schlimm, was du da erlebt hast auch. Das brauchen Menschen ja auch. Und
ja, oder auch so, ich hatte gerade heute Morgen so einen Termin, wo jemand erzählt hat von der Geschichte seiner Familie, jüdischer Herkunft und was die alles erlitten haben. Das hat mich so berührt, dass ich selber Tränen in mir aufstiege. Da mache ich keinen Hehl draus. Also, Sie, es, Also ich könnte gerade heulen, ich habe da nicht geheult. Aber so. Mhm. Natürlich, wenn ich dann, wenn das plötzlich zu meinem Spielraum wird und ja. Das ist scheiße, aber das ist ja nicht die Idee. Aber diese Berührung, das ist sowas von hilfreich.
Ganz klar, das geht um Mitgefühl, nicht mit Leiden, aber um Mitgefühl haben wir auch. Ne? Ich glaube, das sind ganz wesentliche Qualitäten. Ich glaube, das kommt auch in der, es gibt so eine Forschung über allgemeine Therapiefaktoren, die ich sehr spannend finde, angenommen mit, angefangen mit Franks, der, du kennst ja, der über die Heiler geschrieben hat, das hat mich als Yoga-Student wahnsinnig inspiriert in den 70er Jahren, dass der erzählt hat, also dass Heilrituale von Schamanen in Brasilien und Gruppentherapie, neue Prägung und Lure, dass das ähnliche Züge aufweist, aber es sind eben genau solche Faktoren, Hoffnung wecken auch.
Genau.
Oder die Idee, da ist was drin, da ist was möglich auch. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, oder?
Das finde ich sehr entscheidend und das ist natürlich wieder auch ein Zusatzargument für die ganzen ressourcen- und kompetenzorientierten Konzepte. Mhm. So, da auch schon, Entschuldigung, das auch schon in der Vorannahme, wenn jemand kommt und wenn er 20 Jahre furchtbar gelitten hat, wenn klar wird, ja, sie haben gelitten und es ist sehr schlimm und ich begleite sie darin. Mhm. Und eins ist klar, die Fähigkeiten für hilfreiche Prozesse sind schon in ihnen. Mhm. Und wir suchen die und finden die, das ist eine unglaubliche Hoffnungsquelle. Und dieser Hoffnungsquelle, der trägt dann.
Das bedeutet auch, dass man sich ganz schön in der Beziehung auch einbringt. Und das ist ja immer ein Risiko. Und das kennen die Vertreter anderer Therapieverfahren auch. Also stelle ich mich zur Verfügung als Resonanzfläche oder bleibe ich außen vor? Und ich glaube, wenn man außen vor bleiben würde, das geht erstens gar nicht so richtig und ich glaube, man würde einen großen Teil der Wirkung auch würde verpuffen. Nicht?
Und auch, man selber verarmt auch ein bisschen dabei. Also insofern ist es auch für einen Therapeut sehr schade, wenn er sich da nicht einbringt.
Ganz klar.
Weil, ich erinnere mich in Lindau, das war so witzig damals, der Professor Stolz hat mich da immer wieder eingeladen und es war aber in erster Linie ein tiefen psychologischer Hochmut. Und da habe ich zum Stolz immer gesagt, ja, Stolz ist da mehr so alles diese eher pathologieorientierten Konzepte da. Da bin ich doch so gar nicht passend. Nein, wir brauchen so Leute, so irgendwie kommen sie ja wieder. Naja, und dann habe ich das so gemacht. Und in Seminaren saßen dann oft ganz bekannte, aber sehr kritisch und abwertend guckende Lehranalytiker, so die renommierten Lehranalytiker bei mir drin. Aber witzigerweise, nach dem zweiten Jahr, sind zwei, drei zu mir gekommen und haben gesagt, ob sie nicht bei mir mal ein paar Sitzungen machen können. Ich sage, sie als erfahrener Lehranalytiker, ja, ich werde so depressiv in meiner Arbeit. Mhm. Dies ist ein Ergebnis davon, dass man sich nicht einbringt, auch unter anderem, glaube ich.
Wobei meine Meinung ist, dass Lindau sehr viel bunter geworden ist.
Gott sei Dank.
Und das ist, glaube ich, sehr schön auch. Und komme ich nochmal auf das Thema von Buntheit. Ich bin ja interessanterweise auch Gutachter für systemische Therapie, für diese Kassenanträge. Und es gibt so, allein weil die Vorgaben so ein bisschen sind, Biografie, und dann leiten manche Kollegen daraus ab, wir haben jetzt die Störung, weil die Kindheit so und anders. Oder so eine Gleichung auch machen, Trauma gewesen, jetzt ganz klar deswegen die und die Beschwerden auch. Und ich denke, das ist ja furchtbar linear.
Also, total linear.
Das kann man eigentlich so kann man das als Systemiker eigentlich nicht sehen. Wir gehen ja eher davon aus, dass in einer bestimmten gegenwärtigen Situation Probleme auftreten, aufgrund von Mustern, die wir in uns tragen, die vielleicht auch mit beeinflusst sind von der Vergangenheit. Aber wir haben ja einen sehr großen Gestaltungsspielraum. Auch natürlich machen Traum etwas mit Leuten. Aber was wir aus den traumatischen Erfahrungen oder aus einer Kindheit machen, das ist doch sehr auch uns im Systemischen mitgegeben, was man daraus dann entwickeln kann. Ne?
Also da würde ich gerne was dazu sagen, weil das ist etwas, da werde ich manchmal richtig engagiert. Also aus hypnosystemischer Sicht kann man diese Annahme, weil die Kindheit so war oder das und das war quasi die Ursache des Lebens heute, in ein paar Minuten widerlegen. Weil erstens mal, das ist auch so Hirnforschung, wissen wir das genau, erleben wird immer in der Gegenwart erzeugt. Im Gehirn gibt es streng genommen gar keine Vergangenheit und Zukunft. Was relevant wird, sind Bilder oder Prozesse in der Gegenwart, so in der Form. Aber es kommt einem so vor, als ob es so Zukunft oder Vergangenheit wäre. Angst zum Beispiel kann man schon gar nicht wegen der Vergangenheit haben. Angst setzt immer eine Imagination einer bedrohlichen Zukunft, in der man sich selber hilflos fühlt, voraus. Das ist eine zukunftsorientierte Sache. Aber ich mache das gerade im Traumabereich so, da fange ich manchmal Vorträge schon so ein bisschen offensiv an, damit es da eine kontroverse Diskussion gibt, die ich mir erhoffe. Also gleich zu Anfang gesagt haben, die Vergangenheit bestimmt im Leben niemals das Erleben in der Gegenwart. Sie ist eine starke Einladung, ja, aber bestimmen im Leben nicht. Warum? Was bestimmt die Wirkung? Die Gestaltung der Gegenwart. Und die kann man unterschiedlich machen, weil ich tausende von Erlebnismöglichkeiten in mir habe, die in der Gegenwart aufgerufen werden können. Wenn ich in der Gegenwart jetzt ein Erleben aufrufe mit geschützter Haltung, Schutz und Übersicht und Abstand zu den Dingen, dann kann ich sogar mit einem Flashback, der mich vorher überflutet hat, konstruktiv, sogar nutzbar machend umgehen. Das liegt nicht an der Vergangenheit. Bei den Klienten sage ich dann oft, bei uns in der Klinik, in der Systemisch Klinik, haben wir ja viele solche Klienten, die dann eben auch sagen, wissen Sie, ich habe das und das Schlimme erlebt, das ist die Ursache dessen, dass es mir heute so geht. Man vergleicht das immer mit Totensystemen. Man sagt, gucken Sie, wenn es ein Auto wären, wäre das sofort adäquat. Weil wenn da die Zündkerze kaputt ist, dann springt es halt nicht an. Ursache, Wirkung. Mit dem Auto können Sie machen, was Sie wollen. Wenn Sie die Ursache nicht beheben, wird die Wirkung gleich bleiben. Aber seitdem Sie es erlitten haben, ist da immer die Wirkung gleich gewesen? Natürlich nicht. Es gibt in der Gegenwart immer Variationen. Und da finde ich, haben Therapeuten die ethische Pflicht, zu prüfen und verstehbar zu machen, wie kann es denn kommen, obwohl man die Ursache noch gar nicht mehr verändern kann, die sogenannte Ursache, dass es in der Gegenwart immer Unterschiede gibt, weil die Potenziale schon da sind und die werden dann aktiv da aufgerufen.
Ich meine, Janom hat mal was geschrieben, was ich auch bei Haley gehört habe, nämlich, dass nach deren Einschätzung, ein bisschen pessimistisch, die therapeutischen Ansätze heute eher so ein bisschen flacher sind. Also in dem Sinne, alle Arbeit mit Teilen, das ist wunderbar, alle Arbeit mit Achtsamkeit, so ziemlich alle machen was mit Ressourcen. Ja, wo sind da eigentlich noch die Unterschiede? Und dann lese ich solche Fallkonzeptionen, Teile so und Ressourcen anders und so, das Ganze bleibt dann aber so linear, das bleibt so wie auf einem Blatt Papier und das Ganze kommt nicht so richtig ins Leben auch. Und das Systemische ist ja eigentlich auch eher, dass man eine Familiengeschichte nimmt oder eine persönliche Geschichte nimmt und schaut, wie Leute mit sich und der Welt umgehen und was sie daraus machen. Und dann hat man die Teile dabei oder dann hat man auch bestimmte Geschichten, die Einschränkungen sind oder öffnend sind. Aber das ist doch anders, als wenn ich sozusagen diese Summe der Teile für das Ganze halte.
Ja, genau. Na, was da entscheidend fehlt, und das hat mich eigentlich schon seit sehr früher Zeit, aber in den letzten Jahren immer mehr beschäftigt. Angefangen mit den Konzepten von Viktor Frankl, mit denen ich mich intensiv auseinandergesetzt habe. Weil wenn ich mich dann zum Beispiel frage, Teil 1 bis X und das und jenes und was machen die Leute auch in ihrer Systemorganisation, wofür machen sie das denn? Nicht warum, wofür machen sie das denn? Dann komme ich immer mit den Klienten bei der Sehnsucht nach erfüllendem Sinn an. Und das geht über die übliche Organisationsbetrachtung von Interaktionen oder sowas und Mustererkennung hinaus. Das gehört natürlich ganz, aber das ist die treibende Kraft. Menschen sind offensichtlich sinnorientierte Wesen. Und wenn der Sinn nicht in den Fokus gerückt wird, dann bleibt es irgendwie flach. Der Begriff flach ist gar nicht schlecht, finde ich dabei. So, aber die wirklich tragfähige Sache, die dann nachher auch die Leute, das merkt man richtig, wenn sie sich damit beschäftigen und sie finden dann sowas, plötzlich, da musst du gar nichts machen, wird es ganz ruhig und ganz kraftvoll und auch würdigend mehr und so. Und das macht mir eigentlich den Sinn aus.
Ja. Ich glaube, es ist auch ein wesentliches Moment, das in dieser Theorie der Salutogenese von Antonovsky auftaucht, was viele ja gar nicht so bekannt ist, dass der das als ein systemisches Familienkonstrukt gesehen hat, dass eine Familiengruppe eine bestimmte Einstellung zum Leben hat. Family World anschauen, sagen die, genau, die Amerikaner dazu. Eine tiefe Grundüberzeugung, es lohnt sich oder wir halten zusammen oder wir kriegen das schon hin. Und das wäre eigentlich das Prinzip Hoffnung, von dem wir das vorhin schon hatten.
Genau.
Und das wäre das Gegenteil von der Opferposition, die viele von unseren Klienten doch einnehmen. Das ist für mich wie so eine Art Linse, die alles kriegsgrau fährt. Weißt du, man sagt einmal Opfer und immer Opfer und so, dann egal was man anfängt, dann bestätigt man sich natürlich in der Sicht, dass man immer Opfer bleiben wird danach.
Ne? Ja, gerade wenn du das halt so anführst, Stichwort Kohärenz erleben, Sense of Coherence, da ist es ja schon drin. Da ist also, dass man das Erlittene beispielsweise mit einem Sinn versehen kann. Aber nicht, es hat Sinn, sondern ich gebe ihm einen Sinn. Das ist ein Riesenunterschied. Schon ein Riesenunterschied. Und dann aber auch, dass ich daraus Planungen für die Zukunft mache. Und zwar solche, die mir den Eindruck machen, ich kann auch wirklich da selbstwirksam was dafür tun. Und das ist typischerweise halt auch nicht individuell nur, Natürlich wirkt sich dann da aus, aber wenn du in einer Familie lebst, in der schon immer sagt, die da oben, wir da unten, wir können nichts machen und du musst dich mit abfinden, dann ist der Sense of Coherence natürlich schwach ausgeprägt. Mhm. Aber eigentlich ist das etwas, was im sozialen System geprägt werden muss. Mhm. Und so sollten wir auch mit den Leuten arbeiten, finde ich. Deswegen sind für mich diese Sinnfragen immer so zentral.
Ja, ich glaube, man muss sich aber auch trauen, nicht? Weil man verlässt dann ein Stück Neutralität möglicherweise. Aber wenn man nicht neutral sein muss, dann kann man sich auch einbringen. Ja. Und dann entsteht ein Dialog.
Ja, ich bin nicht neutral.
Steht, steht ein schönes zu hören. Dann entstehen Ich-Du-Beziehungen.
Ja, und die entsteht aber nur, wenn du dich einbringst, aber dabei respektierst die bleibende Unterschiedlichkeit des anderen und seine Autonomie.
Ja, und gehört nicht eigentlich auch dazu, dass man riskiert, dass man sagt, ich bin anderer Meinung?
Selbstverständlich.
Also so natürlich. Kämpfen und auch mal Konflikte haben, das finde ich so eine wesentliche Qualität.
Ach, ich habe das oft gesagt, sagen wir jetzt gerade letzte Woche wieder einen Klient, der massiv selbstabwertend mit sich umgeht. Und dann geht es ihm halt schlecht. Dann sage ich ihm halt, aus meiner Sicht und nach meinen Erfahrungen, ich habe Erfahrungswerte, jede Menge, wenn Sie da eine andere, verständnisvollere Beziehung zu sich selber aufbauen würden, dann würde das nach meiner Einschätzung Ihnen besser gehen. Mhm. Hat er sich fünfmal angehört, sagt, ja, mache ich aber nicht, ich bin eine blöde Kuh oder sowas in der Form, blöder Tipp. Dann sage ich Ihnen, ich würde Sie gern gewinnen, ich bleibe da dabei und sage, ich kann Sie nicht gewinnen, aber wenn es nach mir geht, das sage ich Ihnen gleich und ich werde Sie immer wieder anbaggern, sage ich ihm auch so, weil ich davon überzeugt bin, Sie müssen es aber nicht machen. Mhm. So. Das Interessante ist, dass das, wenn ich das so mache, die Leute als verstärktes Interesse an ihnen erleben, weil ich respektiere ja ihre andere Wahl. Mhm. Dass ich sende, ja, wenn sie sich nicht einlassen oder sowas, das hat natürlich keinen Sinn. Also natürlich, sie haben gute Gründe, das so zu machen. Ich gehe davon aus, was anderes wäre hilfreicher, aber ich respektiere, wenn sie es nicht wählen. Aber ich werde sie immer wieder einladen, bis es ihnen auf den Wecker geht.
Dann haben wir als Therapeut aber eigentlich wieder eine sehr viel stärker verantwortliche Position, nämlich für uns selber, als das lange Zeit in der systemischen Therapie so.
Aber das hat mich schon immer gestört in der systemischen Arbeit. Da war ja in der Aufnahme der Autopoiese-Forschung, da war dann immer so schön, ja, aber das systemische Autonom macht sich immer selbst regulieren. Wir können es höchstens verstören, aber dann ist alles Selbstverantwortung dort. Naja. Das sehe ich nicht so. Mhm. Wenn man Luhmannsche Systemtheorie nimmt zum Beispiel, da kann man doch klar sagen, wir sind Umwelten füreinander. Mhm. Und für die Art, welche Umwelt ich für dich, wenn du der Klient wärst, da bin ich verantwortlich, nicht der Klient. Natürlich kann der dann immer noch alles machen, autonom damit aus. Aber ich kann eine förderliche, eine langweilige oder gelangweilte oder eine abwertende Umwelt sogar werden. Und dafür bin ich verantwortlich. Therapeuten sind für ihre Beiträge verantwortlich. Und dafür sollten sie auch die Verantwortung übernehmen.
Ja, also eine sagen wir mal, handlungsleitende Metapher von vielen Therapeuten ist ja so, man muss sich durchsetzen, Grenzen oder sowas. Das ist dann ziemlich aus der Mode gekommen. Aber eine andere Sache, man bietet nur so Ideen an, aber man kann ja auch Leute gewinnen. Man kann sie verführen oder man kann sie begeistern oder man kann sie inspirieren. Ja,
natürlich.
Oder man kann spielen.
Ja, ja, und dann man kann sie auch werben und locken und einladen. Ja. Also ich verstehe meine Intervention immer als Einladung. Mhm. Aber die kann ich natürlich so dahinrotzen sozusagen oder ich kann sie so machen, dass Leute sagen, oh wow, habe ich ja noch gar nicht gedacht, interessiert mich aber. Mhm. Und insofern sind wir auch Verkäufer von Realität. Mhm. Und dann wäre es gut, wir verkaufen sie schon so, dass wir kundenorientiert den Kunden achten, aber ihm auch Hoffnung machen können.
Selling the Intervention haben die mir bei Watzlawick das beigebracht. Auch.
Ja.
Und dazu gehört auch einiges dazu, dass man einfach Lust und Laune und Begeisterung bekommt.
Ja. Ja, warum soll ich als Klient was übernehmen, wo schon der Therapeut schon depressiv guckt, wenn er es anbietet? Mhm.
Ja, ich glaube, bei dir kommt auch eine große Begeisterung rüber. Und ich glaube, das ist auch extrem inspirierend für Klienten, ne? Auch für Kursteilnehmer, aber natürlich auch für unsere Arbeit. Und wenn man selber an das glaubt, was man macht, das macht ja einen total wesentlichen
Unterschied. Das macht sogar keinen Spaß. Ne? Ja. Aber wenn man mit der Haltung arbeitet, ist meine Erfahrung, selbst wenn ich viele Therapien hintereinander mache, habe ich danach mehr Energie als vorher. Mhm. Das glauben manche Leute gar nicht, aber das erlebe ich ständig. Es hat aber nur mit der Haltung zu tun. Mhm.
Ja, vielleicht ist das ein wunderschöner Punkt, um einen Punkt zu machen. Eine Frage, die Matthias, Ola und ich sonst auch gerne stellen, gibt es auch irgendetwas, was du gerne aussprechen wolltest, was jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist?
Ach, eigentlich sind die wesentlichen Sachen vielleicht so, gerade für die Systeme, das richtet sich jetzt an unsere systemischen Kollegen auch so, dass wir, aber das ist indirekt schon angesprochen worden, dass wir uns mit unseren eigenen Prozessen viel beschäftigen und dass wir unsere eigenen Prozesse als wichtige Quelle unserer Arbeit nehmen und uns deswegen nicht nur mit den Klienten und über sie sprechen, sondern ja, uns auch mit uns beschäftigen und das als eine wertvolle Quelle. Auch die Nutzung der eigenen Prozesse in der Begegnung mit Leuten. Ob ich ärgerlich werde, ob ich traurig, ob ich müde werde, gelangweilt oder sowas. Das sind alles wertvolle Prozesse, die aber keine Aussage über den Klienten darstellen. Da hört man so oft die Subvention, der Klient nervt mich oder der macht das und das. Wir nehmen sie so wahr und damit ist das aber achtenswerte Information über unsere Bedürfnisse in der Begegnung und sich damit mehr einzubringen und dann aus dieser reinen Metaebene, die man ruhig beibehalten kann, mit in eine zweite Ebene zu gehen, sowohl als auch in die direkte Begegnungsebene. Das auszubauen, das wäre toll. Und sich damit auch natürlich mit den nonverbalen, den nicht kognitiven Prozessen mehr zu beschäftigen. Wir haben halt einen Körper dabei, wenn wir uns begegnen.
Was ja auch seine sehr schönen Seiten hat.
Genau.
Okay, du, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses schöne Interview. Super, dass das geklappt hat und bis auf weiteres zu einem neuen Interviewtermin hier bei den Heidelberger Systemischen Interviews. Danke.
Okay, danke dir.
Gunther Schmidt und Rüdiger Ratzlaff bei Heidelberger Systemische Interviews. Herzlichen Dank vom Karl-Auer Verlag und vom Helm-Stielten-Institut für das spannende Gespräch. Folgen Sie Heidelberger Systemische Interviews auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlassen Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung oder schreiben Sie eine Rezension. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Heidelberger Systemische Interviews.